Eines der Hauptziele von Greifswalder Moorzentrum ist ja der Klimaschutz in der Forschung und aber auch im praktischen Moorschutz. Vielleicht zum Einstieg erstmal die Frage, wie groß ist denn das Potenzial von Mooren für den Klimaschutz?
Ja, das Potenzial ist sehr groß. Die Moore zum Beispiel in Deutschland speichern sehr, sehr viel Kohlenstoff, insgesamt 1,2 Milliarden Tonnen. Damit sind sie der größte terrestrische, also auf Land vorhandene Kohlenstoffspeicher. Das ist etwa doppelt so viel, wie der gesamte Wald in seinem Holz sozusagen speichern kann. Und ein Großteil dieser Flächen in Deutschland sind aber entwässert, über 90%. Und bei Entwässerung tritt eben CO2 durch Abbauprozesse in die Atmosphäre. Und das verursacht in Deutschland etwa 4% der gesamten Treibhausgasemissionen. Wenn man jetzt Moore wieder vernässen würde, also aus der Nutzung nehmen oder die Nutzung umstellen und wieder Wasser sozusagen auf das Moor geben, dann ließen sich da eben sehr große Klimaschutzpotenziale erreichen.
Vielleicht gucken wir uns das auch mal tatsächlich auf so einer Ebene an, wie das funktioniert. Also was macht die Moore zu so einem guten Speicher von Kohlenstoff?
Moore werden ja gebildet aus Torf, aus dem Boden und auch darüber definiert. Also jedes Land, was mindestens 30 Zentimeter Torf an der Oberfläche hat, ist ein Moor. Und dieses Torf ist letztendlich abgestorbene Biomasse, die von den Pflanzen, die auf dem Moor wachsen, gebildet wird und dann durch die permanente Wassersättigung über das Jahr nicht abgebaut werden kann von Mikroorganismen, so wie das in anderen Ökosystemen entsteht. Und deswegen ist eben dieser Kohlenstoff in dem Torf festgelegt und wird auch, solange das Moor nicht trocken fällt, also vor allen Dingen durch menschliche Entwässerung, wird es eben auch in dem Torf gebildet und damit eigentlich für die nächsten Hunderttausende von Jahren festgelegt dort.
Das heißt also, dass die Moore, die jetzt in Deutschland schon trockengelegt wurden, was ja ziemlich viele sind, wieder vernässt werden müssen. Den Begriff haben Sie jetzt gerade auch schon genannt, also der Fachbegriff, um die Moore wieder nass und wieder instand zu setzen. Wie funktioniert denn das? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, gerade auch wenn man dann so auf die letzten Sommer guckt, die ja sehr trocken sind.
Ja, das ist tatsächlich zum Teil eine technische Herausforderung, gerade in Brandenburg oder im südlichen Mecklenburg-Vorpommern, wo es eben große Niedermoorbereiche gibt, die eben darauf angewiesen sind, dass es ausreichend Wasserzufuhr aus den anliegenden, angrenzenden Gebieten gibt. Zum Teil muss man da zu technischen Lösungen greifen, dass man Wasserspeicher anlegt, wo vor allen Dingen im Winter dann eben Wasser zurückgehalten wird, was dann eben das ganze Jahr über dann als Wasserquelle für solche Wiedervernässungen dienen kann. Aber eigentlich in den meisten Räumen ist es so, gerade auch in Nordwestdeutschland, wo wir eben eine sehr große Verbreitung haben von Mooren, oder auch in Süddeutschland, im Voralpenraum, dass es dort noch ausreichend Niederschläge gibt und auch in Zukunft laut den Prognosen geben wird, sodass eigentlich die technische Umsetzung von Wiedervernässung möglich ist und auch der Nachschub von Wasser sozusagen, der dafür notwendig ist. Was ein größeres Problem ist, ist tatsächlich die soziale und wirtschaftliche Umsetzung solcher Projekte, weil eben viele dieser Flächen genutzt werden, vor allen Dingen in der Landwirtschaft, teilweise auch in der Forstwirtschaft oder im Torfabbau. Und diese Nutzung, die man dort heute findet, eben unter wiedervernässten Bedingungen so nicht mehr möglich ist und deswegen natürlich sehr viel Widerstand von Landwirten, aber auch von anderen Akteuren sozusagen besteht, die man sozusagen da aufbrechen muss. Das Technische, das würde man bestimmt unter Kontrolle kriegen, ist vielmehr fast eine Frage, wie kriegt man sozusagen auch die Akteure dazu, dem zuzustimmen oder auch dort mitzumachen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch gerade in Deutschland, wo Flächen knapp sind, ein großes Thema. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was wird angebaut? Also werden Sachen angebaut, die tatsächlich essbar sind, oder wird Raps angebaut, um damit Strom zu produzieren? Also die Fläche ist immer wieder ein Thema. Wie arbeitet denn zum Beispiel das Greifswalder Moorzentrum da mit den Akteuren, die ein Interesse daran haben, dass die Moorflächen so bleiben, wie sie sind, also ausgetrocknet sozusagen?
Ja, also bisher hat Moorwiedervernässung ist größtenteils unter Naturschutzgesichtspunkten durchgeführt worden. Das heißt, Moorflächen wurden meistens gekauft von staatlicher Stelle oder auch von privaten Initiativen, die dann die Nutzung eingestellt haben und die Flächen wieder vernässt haben, sodass dort sich dann wieder eine natürliche Moorökosystem einstellen konnte. Also das sind eigentlich so die Großteil der Projekte, die in Deutschland durchgeführt wurden. Der Klimaschutzaspekt, der ist jetzt in den letzten 10, 15 Jahren immer stärker dazugekommen. Insgesamt hat eben die Moorwiedervernässung immer noch sozusagen das Image, okay, das ist eine Naturschutzmaßnahme, da hat dann hinterher der Mensch sozusagen und die Nutzung nicht mehr so viel drin zu suchen. Und wir sehen eben, dass aber ein Großteil der Flächen, um die es jetzt eigentlich geht, gerade in Bezug auf Klimaschutz, das sind eben nicht die eigentlich noch in einigermaßen guten Zustand, nur leicht entwässerten Flächen mit immer noch relativ hoher Artenvielfalt und Naturschutzwert, sondern das sind eben die im Moment sehr intensiv genutzten Moorflächen in der Landwirtschaft, also gerade das, was im Ackerbau genutzt wird für Maisanbau oder Kartoffeln. Der Großteil wird genutzt eben in intensiver Grünlandwirtschaft, dass man dort natürlich die Akteure nicht damit überzeugen kann, dass sie die Nutzung einstellen sollen, die Fläche wieder vernässt wird und dann dem Naturschutz übergeben wird, sondern dass dort natürlich Menschen leben und wirtschaften und denen letztendlich auch nach einer Wiedervernässung, die vor allen Dingen unter Klimaschutzgesichtspunkten dann passieren sollte, aus gesamtgesellschaftlichem Interesse eben auch neue Nutzungsformen eröffnet werden müssen. Und daran arbeitet eben das Greifswald-Moor-Zentrum sehr stark, eben so solche alternativen Nutzungsformen von dann wiedervernässten nassen Mooren zu entwickeln und auch zu kommunizieren und zu diskutieren mit den Landwirten. Das ist so unser Hauptschwerpunkt hier in Deutschland.
Eine dieser Nutzungsformen ist ja die Paludikultur. Klingt für mich erstmal irgendwie total schön vom Wortklang. Yeah. Ich kann mir allerdings nichts darunter vorstellen.
Yeah. Ja, Paludikultur ist ein Fachwort, was sich zusammensetzt aus dem lateinischen Wort palus für Sumpf oder eben auch Morast, Moor und Kultur, wie wir es aus der Agrikultur kennen. Und da geht es eben vor allen Dingen darum, dass man Pflanzen anbaut, die an nasse Bedingungen in Mooren angepasst sind. Also das sind, man muss ja unterscheiden zwischen den Hochmooren und den Niedermooren. Die Hochmoore, das sind die Moore, die alleine durch Niederschlag gespeist werden und keinen Zufluss haben aus dem Grundwasser, die deswegen meistens sehr nährstoffarm sind. Und auf diesen Flächen wachsen eben nur sehr stark, sehr gut angepasste Pflanzen, wie zum Beispiel Torfmoose. Und diese Torfmoose, die können eben in speziellen Anbauverfahren angebaut werden, dann geerntet werden und die können zum Beispiel als Torfersatz im Gartenbau dienen oder Niedermooren, die wiederum eben sehr nährstoffreich sind, weil sie eben Zuflusswasser und Grundwasser aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen größtenteils haben. Dort können dann Pflanzen angebaut werden wie Schilf oder Rohrkolben, was ja die meisten kennen mit den schönen zigarrenartigen Blütenständen. Und gerade Rohrkolben kann eben sehr gut verwendet werden für Baumaterialien, Dämmungsmaterial, aber auch wirklich so Spanplatten, ähnliche Bauplatten gebaut werden können, die eben sehr gutes Potenzial haben, dann auch andere Stoffe, auch fossilen Ursprungs, gerade bei der Dämmung eben zu ersetzen.
Sind natürlich dann keine Nahrungsmittel, wo vielleicht dann die Landwirte sagen, wir brauchen aber Flächen, auf denen wir Nahrungsmittel anbauen können? Oder ist das ein Argument, das da häufig vorkommt?
Das ist tatsächlich ein Argument und das ist tatsächlich auch schwierig, weil es relativ wenige Nahrungspflanzen gibt, die auf wiedervernässten nassen Mooren angebaut werden können. Es ist aber ja auf der anderen Seite auch so, dass wir heute auch in der Agrarlandschaft schon knapp 20% Energiepflanzen anbauen. Also hier wäre dann zu überlegen, ob man nicht sozusagen die Biomasse, die für Nicht-Nahrungsproduktion, also auch für Energiezwecke oder eben auch für Baustoffe und so weiter, ob man da sozusagen nicht dann die Moorflächen, die wiedervernässten Moorflächen nutzt, und gleichzeitig dann aber auch von den Mineralbodenstandorten eben da den Druck dann nimmt, sodass dann auf Mineralbodenstandorten wieder mehr Lebensmittel angebaut werden können.
Jetzt haben wir ganz viel über Deutschland gesprochen, beziehungsweise auch eure Arbeit dort. Wie ist denn das weltweit? Was sind da so für Themenvorgänge auch im Moorschutz?
Weltweit sind wir auch sehr viel tätig und wird das Thema auch immer ein größeres, auch gerade vor dem Klimaschutzaspekt. Sowohl in der Europäischen Union gibt es ja auch noch andere moorreiche Länder im Baltikum, in Skandinavien, Osteuropa, die immer mehr sozusagen auch zu uns schielen, sozusagen, was es da für Möglichkeiten gibt, Moore wieder zu vernässen und zu nutzen. Aber der momentane Hotspot eigentlich von Moorentwässerung und auch Emissionen liegt eigentlich in den Tropen, wo es eben auch sehr große Moorflächen gibt, die meistens ganz anders aussehen als die Moore, die wir von uns kennen. Das sind meistens wirklich praktisch tropische Regenwälder, die auf ganz nassen Grund stehen, sodass sich dort eben auch Moore, Torfschichten bilden können. Und ja, das beste Beispiel, was man, glaube ich, am meisten kennt, so aus der Presse, sind die Abholzung und Trockenlegung in Südostasien, vor allen Dingen in Indonesien, wo eben große Flächen trockengelegt werden für den Palmölanbau. Mit den ja, verheerenden Konsequenzen, die wir in tropischen Bereichen sogar noch viel stärker haben als hier bei uns in Mitteleuropa, eben durch die viel wärmeren, feuchteren Bedingungen, sodass dann eben viele Prozesse viel schneller ablaufen können, eben diese Zersetzung der Torfe und der daraus entstehenden CO2-Emissionen und gleichzeitig auch die wirklich katastrophalen Feuer, dem riesige Flächen verwüsten, unglaubliche Gesundheitsschäden, Todesopfer auch fordern in der Bevölkerung, aber eben auch eine riesige sozusagen explosionsartige Freisetzung von Treibhausgasen verursachen, wo dann praktisch der Kohlenstoff, der in den Torfen eigentlich gespeichert war, eben ja praktisch durch die Feuer explosionsartig in die Atmosphäre gelangt. Und da ist eben natürlich sehr, sehr viel Bedarf, dass diese Flächen wieder vernässt werden. Und gerade die indonesische Regierung hat das auch erkannt und arbeitet da auch mit uns zusammen und versucht da eben auch gegenzusteuern. Aber es gibt natürlich dort auch, genauso wie bei uns mit den Landwirten, von den Ölpalmenanbauern und Unternehmen natürlich auch sehr, sehr große Interessen wirtschaftlicher Art, die auch bedacht werden müssen. Und auch dort in Indonesien ist eben der Begriff Paludikultur inzwischen angekommen und wird sehr stark diskutiert, was eben unter diesen tropischen Bedingungen dort angebaut werden kann, oft auf den nassen Mooren. Und wir finden aber Moore zum Beispiel auch im Kongo-Becken, in Zentralafrika, im Amazonas-Bereich und vieles davon ist noch gar nicht erforscht. Und auf der anderen Seite drängt natürlich die Entwicklung, die wirtschaftliche, landwirtschaftliche Entwicklung und der Flächendruck immer weiter vor. Genau, da arbeiten wir eben sehr, sehr stark jetzt auch mit UNEP, dem UN-Umweltprogramm und der FAO zusammen, um da eben auch für Aufklärung zu sorgen und einen Austausch, um dann eben die ländliche Entwicklung dort in eine Richtung zu steuern, dass eben die Fehler aus Südostasien und auch aus Europa letztendlich nicht zu wiederholen, sondern sozusagen gleich eine nachhaltige und klimaschonende Nutzung irgendwie zu entwickeln.
Eine Arbeit also, die da auf vielen verschiedenen Ebenen stattfindet im Moorschutz und was ich jetzt gerade daraus gezogen habe, auch nochmal, wie eng der Schutz von tropischen Regenwäldern mit einem Moorschutz auch zusammenhängt.
Genau, ja.
Ich würde auch gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ja gerade der Weltklimarat sich intensiv mit Landnutzung beschäftigt und dem Zusammenhang zum Klimawandel einen Sonderbericht dazu herausgibt. Habt ihr das Gefühl, dass Böden und auch im Speziellen Moore inzwischen genug Aufmerksamkeit als Einflussfaktor des Klimas erhalten?
Genug ist immer Frage der Betrachtung. Sie erhalten definitiv mehr Beachtung und mehr Aufmerksamkeit in den letzten Jahren und die Dringlichkeit auch Böden und eben vor allen Dingen auch diese organischen Moorböden zu schützen, die wird größer und größer, sowohl auf internationaler Ebene als auch in Deutschland, wo die Bundesregierung durchaus dieses Problem erkannt hat und auch angehen will und auch sozusagen Maßnahmen ersonnen werden. Wenn man jetzt aber vergleicht, ich hatte ja eingangs gesagt, dass die Moore mit Abstand die größten Kohlenstoffspeicher sind eigentlich der Welt, doppelt so viel Kohlenstoff speichern Ackern wie in Wäldern. Und man aber sieht, wie stark sozusagen eigentlich Waldschutz und auch die Forstlobby sozusagen in den Klimaverhandlungen vertreten ist und wie viele verschiedene Mechanismen und Finanzierungsmöglichkeiten und so weiter es gibt in Bezug zu Wald, was natürlich auch richtig ist. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber im Verhältnis sind die Moore da wirklich deutlich, extrem deutlich unterrepräsentiert immer noch, was eigentlich ihre Bedeutung als Kohlenstoffspeicher und auch Emissionsquelle durch Entwässerung betrifft. Und da brauchen wir eigentlich noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit und viel, viel mehr Stellen, Institutionen und letztendlich Menschen, die sich da mit dem Thema befassen und das Thema auch voranbringen.
Vielleicht nochmal als abschließende Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Moorschutz als Klimaschutz gesprochen, aber der Moorschutz hat ja auch noch in anderen Dimensionen eine Relevanz. Können Sie da nochmal was kurz dazu sagen?
Ja, Moore sind natürlich sehr, sehr wichtige Habitate für Arten, also für die Biodiversität. Es gibt eben sehr, sehr viele Arten, die nur in Mooren vorkommen. Da gibt es eben sehr, sehr viele Arten, die eben gerade auch in Mitteleuropa, hier bei uns in Deutschland, sehr stark zurückgegangen oder sogar ausgestorben sind, die eben nur in Mooren vorkommen, weil eben über 95% der Moore zerstört wurden. Dann ist neben der Biodiversität Tiere und Pflanzen ist eine wichtige Funktion von Mooren, gerade von den Niedermooren, was ich ja sagte, dass sie das Wasser letztendlich auffangen, was von den landwirtschaftlichen Flächen dann Richtung der Flüsse und Seen fließt und sie eigentlich im natürlichen Zustand eben als Art Filter, als natürlicher Filter für Nährstoffe gedient haben, sodass die Überdüngung der Flüsse und Seen beschränkt wurde und von den Flüssen dann auch in die Meere, also die Überdüngung und Eutrophierung der Ostsee, die ist ja auch sehr häufig immer wieder in den Medien. All dem können eigentlich Moore entgegenwirken, indem sie eben in ihren Torfen Nährstoffe zurückhalten und filtern. Genau, das sind so die Hauptökosystemleistungen, die Moore bringen, also Klimaschutz, Biodiversität und Nährstoffrückhalt.
Und ein schöner Ort zu sein vielleicht auch.
Genau, natürlich, das darf man auch nicht vergessen, sind natürlich auch sehr, sehr ästhetische Ökosysteme, die allerdings, das muss man eben auch sagen, historisch gesehen ein sehr schlechtes Image haben. Geschichten, dass man im Moor versinkt, von den Moorleichen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie dadurch auch was Mystisches haben, was auch vielleicht Anziehendes. Aber im Moment merken wir schon auch, dass natürlich dieses, auch gerade bei Landwirten, die eben immer noch so den traditionellen Kampf gegen das Wasser als ihr Hauptziel sehen, dass das Image der Moore, auch wenn sie eigentlich so viele positive Leistung für uns erbringen und die Gefahr im Moor zu versinken, wenn man ein bisschen aufpasst und ein bisschen sozusagen das System versteht, auch keine große Gefahr darstellt, trotzdem immer noch sozusagen damit zu kämpfen haben, damit natürlich auch nicht so eine Lobby haben wie zum Beispiel der Buchenwald. Da gibt es eben auch noch sehr viel letztendlich Aufklärungsarbeit, dass man wirklich mit mehr Menschen auch in die Moore geht, in die Schönheit entdeckt, erklärt, was dort für Tiere und Pflanzen leben, wie die Prozesse funktionieren, was für ein eigentlich Superorganismus eigentlich ein Moor ist.